Kadepp gegen den modernen Fußball. Glaubt uns Lullis zwar eh keiner, aber wir nehmen auf um fast 15.30 Uhr und auch fast am Samstag, der diesmal ein Sonntag ist. Naja, wir geben den Kampf nicht auf. Und diese Einleitung zeigt mal wieder, dass ich mich minutenlang mindestens vorbereitet habe auf diese Podcast-Folge 102 am Ende der Vorbereitung des ersten FC Nürnberg. Nächste Woche geht's los. Start gegen Erzgebirge Aue. Ihr hört Cut Depp, den Club-Podcast von nordbayern.de, und mit Inhalt füllen werden den Uli Diekmeyer. Hallo.
Servus.
Und Florian Zinger.
Servus.
Hi. Mein Name ist Fadi Kiblavi, und bevor ich jetzt wie immer noch mehr quatsche, mir wurde nämlich, da muss ich jetzt doch noch kurz mit euch drüber sprechen, mir wurde nach dem letzten Podcast mit Nikola Dovedan vom, und ich habe es nicht zum ersten Mal gehört, vom Kollegen Böhm, der freundschaftliche Rat gegeben, ich soll häufiger mal mein Maul halten in diesem Podcast. Das versuche ich jetzt heute durchzuziehen, deshalb kommt da einiges auf euch zu. Also viel Spaß, einen Jingle habt ihr noch Zeit, um euch darauf vorzubereiten. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Warum ich mich nicht habe vorbereiten können, hat folgenden Grund. Ich war gerade ein wirklich unfassbar riesiges Cordon Bleu essen. In, und da du ja ein Freund des Cordon Bleus bist, Uli, und immer behauptest, es gibt das Beste in Troggau.
Troggau, ja.
Ja. Igensdorf Dachstadt in der im Gasthaus Schwabachtal, wo ich gerade sehe, dass die auf ihrer eigenen Homepage Schwabachtal falsch schreiben. Aber naja, könnten welche von uns sein. Sehr zu empfehlen. Ein riesiges Cordon Bleu.
Größenmäßig auch in Ordnung.
Ja, wirklich. So tatsächlich, dass ich es mir einpacken lassen musste, die Reste, was ich nie mache.
Folgt es dem fränkischen Grundsatz, gut war es nicht, aber groß, das passt schon.
Ja, aber es war tatsächlich auch gut. Und die müssen einen unglaublichen Alufolienverschleiß haben in diesem Gasthaus, weil wirklich an jedem Tisch, an dem Leute saßen, hat irgendwann die Bedienung Alufolie hingetragen, damit die Leute das Zeug für den Hund mit nach Hause nehmen können oder für die Oma. Ja, also falls ihr da mal in der Ecke seid, in der Nähe von Weiße Noe, ist das, lohnt sich.
Vorgemerkt.
Ja, okay. Zur Aufstiegsfeier dann vielleicht im nächsten Frühling.
Wer steigt denn auf?
Na, der erste FC Nürnberg, darum, jetzt end und zack, sind wir schon drin im Thema. Habe ich ja schon vor Wochen behauptet. Durch diese großartige Vorbereitung ist meine Zuversicht noch gewachsen, dass der erste FC Nürnberg eine sehr gute Rolle spielen könnte in dieser zweiten Fußball-Bundesliga. Man muss dabei aber sehr großzügig ausblenden die erste Halbzeit des letzten Testspiels gegen 1860 München, das ihr beide nicht gesehen habt, ne?
Nee, also
so viel zum Thema Vorbereitung.
Ja, ich habe Pflichtspiel schlägt Vorbereitungsspiel. Ich war bei der U21.
Ja. Und weil das jetzt doof wäre, wenn ich der Einzige wäre, der was über dieses Spiel zu erzählen vermag, weil alle, naja, halten wir das kurz und wir reden einfach über diese komplett abgeschlossene Vorbereitung. Wir reden darüber, dass sich Florian Zenger mal wieder in einen U21-Trainer verguckt hat. Und über was wollten wir noch reden? Habe ich wieder vergessen. Über Erzgebirge Aue.
Aue.
Ja, Aue. Genau. Aber machen wir mal kurz dieses Spiel gegen die 60er. Also ich versuche es euch zu erzählen. Die erste Halbzeit war ungefähr so wie die letzten zwei Jahre erster FC Nürnberg, wenn man den Schlussakt der letzten Saison ausblendet. Und dann ging's eigentlich. Manchmal sogar Spielfreude, und dass Nikola Dovedan das zweite Nürnberger Tor,
das
großartig,
2-1, ja,
vorbereitet, muss ich ja hier nicht extra nochmal
der war erwähnen. Motiviert von dir?
Ja, ja, finde ich auch.
Aufbauhilfe.
Ja.
Vorbildlich.
Es war aber auch sehr schön, weil wir da so lauschig saßen in Natz, in dieser Gartenlaube, mit dem Equipment des ersten FC Nürnberg. Das habe ich letzte Woche noch vergessen zu erwähnen, weil ich natürlich wieder mal bloß mit meinem schwindligen iPhone-Kopfhörer aufgebrochen bin nach Südtirol und die hatten dann tatsächlich sowas wie Headsets dabei und irgendein komisches Gerät, mit dem man diesen Podcast aufnehmen konnte. Also vielen Dank an den ersten FC Nürnberg für die technische Unterstützung.
Die Geburt eines neuen Spielers.
Ja, genau. Vielleicht kann man den noch teuer verkaufen, müsste man halt jetzt den Vertrag noch einmal verlängern. Aber ja. Das ist nicht meine Aufgabe. Dieter Hecking und Olaf Rebbe. Mit Olaf Rebbe hat er ja schon ein gutes Gespräch gehabt, sagt er.
Habe ich auch vernommen.
Ja, du wird dann. Ich bin also eine spannende Personalie. Ja, kein einziges Spiel in der Vorbereitung verloren. Das hat doch schon Kölner-eske Züge, oder, Uli?
Respektabel. Wird sich der FC Bayern gerne eine Scheibe davon abschneiden.
Ja. Die haben gegen Köln verloren am Samstag, Köln, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja.
Weil ich mir die Aufstellung angeschaut habe, also da muss man wirklich nicht viele davon kennen.
Okay.
Ja. Wieso Jugend-Bayern-Mannschaften dann das gerne mal in den Sand setzen, das hat man ja auch schon in Nürnberg erleben dürfen. Also das sollte man vielleicht nicht überbewerten.
Okay. Aber die Vorbereitung des ersten FC Nürnberg wollen wir überbewerten? Die bewerten wir
auf jeden Fall über,
ja. Ja, okay. Ja. In guter Tradition. Bist du etwas zuversichtlicher geworden, Uli, während dieser Vorbereitung?
Ja, ich habe ja deine Trainingslagerberichterstattung aufmerksam verfolgt und das war ja also für deine Verhältnisse schon
euphorisch.
Ne? Ja. Also, für mich stellt sich eigentlich nur noch die Frage, direkt oder doch Relegation.
Ja, stellt sich für mich nicht. Flo, was hat diese Vorbereitung mit dir gemacht?
Ja, also ich sag mal, ich zitiere jetzt einfach mal ein paar Vorbereitungsspiele, ne? Genschler, Birligi, Ankara 1:0 gewonnen, Leeds United 2:0 gewonnen, Rapid Wien 3:1 gewonnen, Steaua Bukarest 5:1 gewonnen, Luzern 2:1 gewonnen, Grasshoppers Zürich 1:0 gewonnen. Am Ende dieser Vorbereitung, die dann auch noch irgendwelche 12:0s gegen Lichtenfels und 9:0s gegen Lengenfeld mit drin hatte, stand am Ende der Bundesliga-Abstieg. Also ich möchte einfach nichts auf Vorbereitungen geben.
Schade.
Jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr.
Ja, danke. Wirklich. Wir versuchen uns hier am Optimismus seit Jahren und dann kommst du mit Fakten. Das geht mir auf die Nerven. Können wir den Podcast auch zu zweit machen, Uli? Jetzt, sofort.
Dann müssen wir aber noch mehr reden.
Ja, das stimmt. Und ich darf ja nicht mehr so viel. Also nichts geben auf Vorbereitung, aber so ein bisschen eine Stimmung entsteht doch, oder?
Ja, Stimmung entsteht freilich. Man kann ja auch Gegenbeispiele bringen, so ist es ja nicht. Also, es muss ja nicht sein, dass es dann deshalb daneben geht, weil es gut war. So ist es ja nicht.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie viele Vorbereitungsspiele waren das denn damals in dieser Sommervorbereitung auf die Bundesliga?
In der Sommervorbereitung, das waren tatsächlich...
Oder waren das auch welche aus der Wintervorbereitung?
Nee, das war schon Winter mit dabei. Ich weiß, das war schon leicht unfair. Okay. Aber insgesamt, wenn man mal guckt, man kann ja auch, also die angesprochene Kölner Vorbereitung könnte man natürlich genauso zu Rate ziehen und dann sagen, ja, schaut mal her, die war gut damals und da hat man auch nicht verloren und dann ist man aufgestiegen. Man kann es natürlich auch in die Richtung drehen. Also man könnte jetzt auch mit Inter Mailand 2:1 und Borussia Mönchengladbach 2:1 kommen und Bamberg 9:0 und Bohemians Prag 4:0. Also man könnte auch in die Richtung gehen.
Wo schaust du das denn nach?
Eigentlich? Auf der Website vom FCN.
Ah, okay, gut.
Die haben tatsächlich alle Vorbereitungen.
Das wollte ich tatsächlich auch machen, mir noch andere. Aber wie gesagt, erstens weiß ich, dass du die Zahlen
bringst. Dass ich die Zahlen liefere.
Außerdem hat er da dieses Cordon Bleu mit einem sehr guten Kartoffelsalat übrigens auch gewartet. Und deshalb, ja.
Jetzt fangen wir auf unsere alten Tage nicht mehr zu recherchieren an.
Nee, das machen wir. Das machen wir.
Dafür haben wir einen Flo.
Ja. Wir bleiben bei unseren emotionalen Eindrücken, die wir mit der Welt teilen und die Welt uns dann wieder an den Kopf wirft. Aber das passiert ja den Flo mit den Zahlen auch, deshalb ist das vollkommen.
Ja, wenn man will, kann man alles an den Kopf schmeißen.
Das war sehr schön, dass ich da bei meinem täglichen Surfen durchs Clubforum wieder ältere Beschimpfungen entdeckt habe am Samstag, die ich noch gar nicht kannte. Die sich in irgendeinem Spieler-Thread, ich glaube bei Kilian Fischer versteckt hatten, keine Ahnung warum, aber war sehr schön. Ich habe vor allem habe ich es gelesen und habe mir gedacht, hä, wir haben doch jetzt in den letzten zwei Tagen überhaupt nichts veröffentlicht, was diese Wut irgendwie rechtfertigt. Und dann habe ich gesehen, dass es schon einen Monat her ist.
Ja, genau, ne, weil bei Aber du, ne, bei 172 Followern auf Instagram, ja, das ist natürlich das, genau das, was dir wichtig ist,
das dieses Instagram. Das fand ich noch absurder, ja. dass mir das vorgeworfen wird, aber.
Ja, ja. Und unter meinen Followern sind, glaube ich, nur ehemalige Schüler. Daher, die haben mit dem Fußball auch wenig zu tun. Auch wenn der ein oder andere inzwischen angefangen hat, den Podcast zu hören und auch einen Fadi Keblavi Pappaufsteller gebastelt
das
hat,
ist den ich der,
irgendwann mal vorbeibringen muss.
Der Höhepunkt meiner Woche. Es wurde ein Florian Zenger Pappaufsteller gebastelt von SchülerInnen deiner Abschlussklasse oder
genau.
Sowas, ne?
Ja. Die, warum auch immer, ich habe nicht näher nachgefragt, ich scheine ganz gut anzukommen.
Ja.
Aber die Dame, der das dann geschenkt worden ist, die Schülerin, wollte mich dann doch nicht in ihrem Zimmer stehen haben, was ich
zu Tode geschämt.
Ja, also, finde ich auch gut so, also dass sie den dann nicht im Schrank oder im Zimmer verräumt, sondern tatsächlich mir zur Verfügung stellt. Der kommt jetzt in der Schule neben den Pappaufsteller der Queen und dann.
Okay, und meiner hat da keinen Platz mehr, weil für mich wurde dann tatsächlich auch einer angefertigt.
Ja, wenn du ihn haben willst, der ist halt nur, meiner ist 1,85, deiner ist vielleicht so 1,20.
Okay, das ist gut. Aber das,
wobei mich jetzt mehr irritiert, dass im Flo seine 1,85 ist.
Ja, das ist überlebensgroß, ich weiß auch nicht warum.
Da wurde all das, was er zugenommen hat, wurde nach oben mit hin verbaut.
Ja, das wär schön.
Ja, würde ich nehmen, zumal ich ja seit Jahren in dem Büro, das ich jetzt schon sehr lange nicht mehr regelmäßig betreten habe, ein großes Porträtbild von mir auf meinem Schreibtisch stehen habe. Und das könnte ich dann noch ergänzen durch diesen Pappaufsteller. Ja. Dann wird das noch besser, weil ich feiere mich halt vor allem selbst und lasse mich nicht auf Instagram oder sonst was feiern. Naja, wir schweifen etwas ab.
Du wolltest eigentlich über das Spiel erzählen. Also ich habe die Tore tatsächlich mir angeguckt. Mhm. Und so die erste Viertelstunde im Schnelldurchlauf vorher noch auf YouTube doppelter Geschwindigkeit.
Das hatte ich eigentlich wirklich erwartet, dass du es dir komplett anschaust. Also das enttäuscht mich jetzt mehr, als es mich sollte.
Tatsächlich so, dass ab und zu Menschen in meiner Familie auch noch arbeiten müssen und am Sonntag ich dann auf die Kinder aufpasse und da schaue ich dann tatsächlich
nur mal kurz.
Nicht so viel Fußball, sondern kümmere mich um meine Kinder und lese ihnen irgendwie vor oder zeige ihnen in ihrem Dino-Buch, wie die Dinosaurier heißen.
Okay, also wir sind eingespannt in private Dinge. Nehmen wir jetzt diesen Podcast auf, weil nach dem Podcast muss Uli Dickmeier auch noch in den Hirschen, um ein Quiz zu gewinnen.
Ein Rock-Quiz zu gewinnen, ja.
Habt ihr Außenseiterchancen oder seid ihr Favoriten?
Ich würde uns schon in der Favoritenrolle sehen.
Ja?
Bei aller Bescheidenheit, ja. Ja,
okay. Wie viele Teilnehmende werden da?
Keine Ahnung, ich war da noch nie.
Okay.
Das ist also letztes Jahr ausgefallen wegen Corona.
Mhm.
Und heuer schauen wir mal.
Was sind deine Fachbereiche für dieses Quiz?
Hast du dich auf irgendwas besonders?
Nee. Du gehst einfach so hin wie hier in den Podcast.
Kompatibel für fast alles.
Ja,
ja. Okay. Keine Vorbereitung.
Solange es nicht zu neu ist, die Musik, bist du ja auch bei unseren Quizzes immer sehr gut dabei.
Ja, wir hatten ja letzte Woche ein Quiz in der Clara Gasse im Afterwork. Das Verheerende war, dass man für jede gewonnene Runde 8 Bier auf den Tisch gestellt bekommen hat. Wir haben wirklich alle 4 Runden gewonnen. Und mehr weiß ich dann auch nochmal.
Herzlichen Glückwunsch. Das hört sich nach einem sehr coolen Preissystem an.
Ja. Wir waren nur zu dritt.
Okay. Das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Gut. Ich sollte das Spiel erzählen. Ja, nee, das will sich keiner antun, zumal ich die letzte Viertelstunde dann auch, also zumindest das 3:2 habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe noch dieses Lohkämper-Tor gesehen. Ja, es war nicht wirklich geil, aber es war halt gewonnen und deshalb ist es...
Deshalb gut.
Ja, deshalb ist es okay, finde ich. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich ja eine Woche vorher meine Tippaufstellung in die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung geschrieben habe und dass die tatsächlich dann auch so auf dem Platz stand, bis auf Schindler, der wohl noch nicht so ganz Startelf bereit oder fit ist. Aber ansonsten, Martenia im Tor, überrascht ihr beiden?
Nein.
Nee. Innenverteidigung. Hübner? Der sehr gelassen und etwas überheblich auf meinen Einwand im Trainingslager, als wir mit ihm gesprochen haben, reagiert hat, dass er da ja wohl ein bisschen zu oft und zu schlecht grätscht. Es war ihm sehr egal, dass ich diese Zahl erwähnt habe. Also, er meint, wenn man Zweikämpfe führt, dann muss man halt auch manchmal grätschen und dann grätscht man auch manchmal vorbei. Da, ja. Nimm das, Flohzänger.
Ja, wer grätscht hat, wer den Boden mit beiden Füßen verlässt, hat schon verloren.
Ja, okay.
Weil da hast du nämlich überhaupt keine Kontrolle. Aber gut, es,
Es ist schön, dass ich es manchmal schaffe, dich zu provozieren. Das gefällt mir sehr gut.
Ist ja eigentlich der Herr Hübner, der mich da provoziert.
Ja, das stimmt. Und ich
bin schon ein Pappaufsteller neben das Training.
Genau. Na, man hat halt gewisse Dogmen, die natürlich auch nicht immer funktionieren. Aber tendenziell bin ich schon der Meinung, dass wenn man einen Zweikampf im Stehen lösen kann und eben nicht durchs Grätschen, dann sollte man das auch machen. Also das spricht schon für einen Verteidiger, wenn er mit möglichst wenig Grätschen auskommt. Natürlich kommst du nicht immer ohne aus, aber du hast normalerweise
die Karriere von Dominik Marot zerstört.
Ja, und ist auch nicht
in den... Der hat aber ein gescheites Timing gehabt und da ist nicht so oft daneben gesprungen.
Ist nicht in den 80ern auch Norbert Katsche-Wagner berühmt geworden für seine Grätschen im städtischen Stadion?
Der hat ja eher geflankt, ne?
Hat er eher geflankt als gegrätscht? Ja. Ich dachte auch, dass der besonders toll grätschen konnte, aber naja.
Carsten Keuler hat gut gegrätscht.
Carsten Keuler?
Hm. Ja.
Der vorher bei Wattenscheid 09 spielte, oder? Das muss ich jetzt...
HSV?
Flo weiß es doch bestimmt.
Carsten Keuler, keine Ahnung.
Den wollte ich jetzt im Gerch machen.
Carsten Keuler. 1. FC Köln, SG Wattenscheid 09, 1. FC Nürnberg. Da schau an. Dann unter Haching, Stuttgarter Kickers, Jan Regensburg, Wien, Wiesbaden, Spielvereinigung Bendorf und FV Engers 07.
Da ist aber nicht mehr. Gerch wie gemalt eigentlich.
Ja.
Blöd, dass man den jetzt so verballert.
Geboren in Witten. Immerhin 28 Spiele in der Bundesliga.
Club aber damals zweite Liga oder Regionalliga?
96, 97 ist das
Regionalliga
ja. Aufstiegsjahr.
Ja.
Oder?
Naja, das einzige Regionalliga-Jahr.
Genau. Ja, da musste er dann wieder gehen, obwohl er 32 Spiele.
Super Abwehr mit Kemal Hallert,
mhm.
Ivica Simonec. Das waren noch Fußballer.
Und der Torwart.
Die haben nur gegrätscht.
Torwart war Goran Czurko, oder?
Nee, der war zweite Liga.
Ah, okay. Ja, wie sind wir jetzt da wieder hingekommen? Also
wegen Grätschen. Wir wieder rausfallen.
Ja, wegen Grätschen.
Genau.
Du wolltest Hübner und Schindler aufstellen in der Innenverteidigung.
Ja, exakt. Wäre, glaube ich, auch so gekommen, wenn Schindler rechtzeitig wieder komplett gesund geworden wäre, wird dann wahrscheinlich am zweiten oder dritten oder vielleicht auch schon am ersten Spieltag so sein. Seid ihr okay mit dieser Innenverteidigung? Ich habe mit dem Kollegen Wolfgang Lars gesprochen, der dieses Spiel gestern im Stadion sich angeguckt hat und der formulierte doch leichte Bedenken, ob der Viererkette, die dem ersten FC Nürnberg da zur Verfügung steht.
Die würde ich teilen.
Nicht so viel anders als im vergangenen Jahr, ne? Bis auf Hübner.
Ja, und also Schindler,
wenn es ein Problem gibt, es gibt, also ich sehe den Kader gerade in der Offensive oder auch im Mittelfeld sehe ich den durchaus im oberen Bereich für die zweite Liga, je nachdem, was die anderen Vereine natürlich noch machen, das ist ja noch nicht weit fortgeschritten an manchen Stellen, obwohl die Saison nächste Woche losgeht, also da ist schon noch einiges an Planung an manchen Stellen nötig, aber an sich denke ich, wenn, dann könnte die Abwehr zum Problem werden, gerade wenn eben Hübner und Schindler einer von beiden oder gar beide nicht fit sind, also dann wird dann könnte es problematisch werden. Ich habe es ja bei Florian Hübner auch schon mal ausgeführt. Meine Kritik an dem Transfer liegt nicht an dem Spieler an sich. Grätschen hin, grätschen her. Das ist sehr, sehr ordentlicher Innenverteidiger, gerade für die zweite Liga. Christopher Schindler sowieso, da kommt die, also sieht man ja auch bei beiden, die sind ja beide in den Mannschaftsrat gewählt worden. Das sind also dann auch Typen und Persönlichkeiten zusätzlich noch, die der Mannschaft, glaube ich, ganz gut tun. Aber es ist eben die Frage, wenn jetzt einer der beiden ausfällt und bei Florian Hübner ist eben ein bisschen das Problem, dass er in den letzten Jahren, ich glaube, nur eine Saison hatte, wo er mehr als 1000 Einsatzminuten hatte. Wenn das Problem wieder zum Tragen kommt, wird es halt schon dünn, Esker Sørensen mit jemand Erfahrenen daneben, das ging einigermaßen gut, muss aber auch nicht immer was heißen. Und dann hast du halt die beiden Außenverteidigerpositionen noch, wo du auch sagst, naja, da kann's schon ordentlich wackeln. Also von daher denke ich tendenziell, die Probleme werden eher auf der defensiven Seite kommen und die defensive Seite wird dann wahrscheinlich auch eher der Grund dafür sein, dass es eben nicht für eine Feier am Ende des Jahres reicht.
Mich wundert es auch wirklich bei der ganzen Transferplanung, dass man links wieder nichts gemacht hat. Also dass da wieder eigentlich nur Handwerker ist und gut, Rosenlöcher, weiß nicht, wie weit der jetzt dran ist. Du hast ihn jetzt bei den Amateuren gesehen, da war es, glaube ich, weniger glücklich, der Auftritt.
Nö, ja, es war...
ja, weil, der Zenger wieder im Stadion war.
Ja, weil das ist tatsächlich so. Ich habe langsam echt das Gefühl, ich verfluche ihn. Wobei er vorher muss... Also ich kann es ja gleich erzählen. Also es war ein 2-2 nach 2-0 Führung. Beide Tore hat Rosenlöcher durch einen Standard eingeleitet. Also so ist es dann nicht, aber er hat halt das 2-1 ins eigene Tor, da hat er Ecke ins eigene Tor
getreten.
Ah, okay. Ja, genau, getreten. Mehr oder weniger getreten. Er wollte ihn rausschlagen, den Ball, und haut über den Ball. Und dementsprechend ja. Aber ich fand ihn jetzt, der war ja dann verletzt auch noch. Ich fand das in dem einen Testspiel sah er sehr dynamisch aus, ja. Aber da war ich nicht vor Ort. Also das ist wahrscheinlich.
Entschuldigung.
Wahrscheinlich der Grund, warum es dann ganz ordentlich war. Es ist, ja, also ich denke schon auch, dass da bei Tim Handwerker schon immer noch so die ganz große Konkurrenz nicht da ist, wenn jetzt Rosenlöcher dann auch wieder in der U21 spielt. Ich weiß nicht, ich glaube, Kilian Fischer hat dann gestern auf links gespielt, oder?
Ja, also das nochmal ganz kurz zu Hübner, mit dem ich mich ja im Trainingslager unterhalten habe und er mich da auch etwas länger vorbereitet habe. Und da war erstaunlich, dass er auch in den letzten 2 Jahren in Berlin, wo er wirklich ganz selten gespielt hat, in den Zeitungen immer Lobeshymnen bekommen hat, was für ein großartiger Spieler und Mensch er ist. Also das war auffällig, dass er da so gut weggekommen ist. Ich versuche nur nicht zu husten deshalb. Eigentlich müsstet ihr jetzt drüber reden, aber ich werde gleich wieder husten. Naja, egal. Und zum Handwerker, ja, zur Halbzeit raus im letzten Test. Puh. Das war die Frage. Oder? Entschuldigung, das schneide ich raus.
Als ob.
Ja. Also generell habe ich. Ja, sag du, Flo.
Ja, ich glaube, wir wollen das Gleiche sagen. Ich ist generell schon ein Problem. Also am Ende der letzten Saison habe ich ihm noch so ein bisschen dahingehend den Schutz genommen, dass er halt auch wirklich jede einzelne Minute bis auf diese halbe Minute am Ende eines Spiels gespielt hat und einfach auch überspielt gewirkt hat. Aber wenn er jetzt wieder keine echte Konkurrenz kriegt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es mit Kilian Fischer war. Ich habe Unterschiedliches gelesen und gehört. Er sei sehr schnell. Ja, also genau. Wolfgang Lahrs hat, glaube ich, gemeint, das ist Tim Handwerker in schnell. Das ist kein Lob.
Tim Handwerker ist ja vor allem schnell.
Ja.
Das Robert Palikutscher, fast hätte ich Palikutscher gesagt, hat ja die Verpflichtung unter anderem von Handwerker damit begründet, dass sie schneller werden wollen. Also.
Ja, ich kenne auch die Leistungsmessungen. Da sind, glaube ich, Hack und Handwerker beim DFB in dem Jahrgang die beiden schnellsten gewesen. Also.
Ja.
Ich weiß es nicht, wie ob Kilian Fischer dann, ne, weil Robert Klaus ja nach dem Spiel so ein bisschen gemeint hat, es seien ein paar mehr Positionen jetzt wieder offen.
Ja.
Ob er damit dann Fischer und Handwerker gemeint hat.
Ja. Nach den Eindrücken vom Samstag würde man Kilian Fischer damit keinen großen Gefallen tun, aber ja, schwierig. Das, also die Viererkette, bis auf Enrico Valentini, souverän wie eh und je, glaube ich zumindest, tatsächlich ein Problembereich. Aber es gewinnt ja die offensive Meisterschaften, oder? Wie war das?
Nein, ich sehe es wieder, Flo. Also wenn, dann macht es mir hinten noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich glaube, nach vorne auch im Mittelfeld mit der Raute, die hat ja schon in der Rückrunde gut funktioniert. Und da sind die Spieler halt einfach alle einen Schritt weiter als vor einem Jahr. Also wenn man Kraus anschaut, wenn man Schuranov anschaut, das Tor wieder schön gemacht. Nürnberger, die sind halt einfach alle wirklich, haben sich definitiv weiterentwickelt. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn man es jetzt mit der vergangenen Saison vergleicht, dass da diese Findungsphase nicht so lang dauern dürfte diesmal.
Ja.
Okay. Zumindest im vorderen Bereich.
Ja, okay, wir lassen die Viererkette einfach hinter uns. Das ist, wir haben unserer Sorge Ausdruck verliehen und gucken jetzt mal, ja, die Raute, genau so besetzt wie erwartet, oder? Hat euch da was überrascht?
Wäre jetzt ja überraschend gewesen, wenn er da irgendwas umformiert hätte, obwohl du es ja mit Dovedan versucht hast, aber
ja.
Wurde er dann eher Stürmer gespielt am Schluss,
ja.
Als zweite Spitze. Da war es jetzt Hack und Schuranov. Ich glaube jetzt, dass die Position, ich weiß nicht, wie Hack jetzt gespielt hat, aber dass das auch noch so eine Position sein könnte, die umkämpft ist. Also ich glaube, Schuranov sollte eigentlich gesetzt sein.
Ja.
So ein Gefühl einmal sagen. Und dann hast du Hack, dann hast du Lohkämper, dann hast du Dovedan. Scheffler, wenn er denn fit ist, richtig. Also da gäbe es schon noch Möglichkeiten, da vielleicht noch was zu ändern.
Ja, Manuel Scheffler ist mir jetzt nichts bekannt, dass er schwerer verletzt gewesen oder größeren Aufholbedarf hätte, aber irgendwie.
Das fand ich dann erstaunlich, dass er nicht mehr Mannschaftsrat ist, ne? Der war letztes Jahr im Mannschaftsrat und ist heuer nicht mehr dabei.
Ja, und dann so spät eingewechselt im letzten Testspiel, ist das.
Ich weiß nicht, ob man das irgendwas reininterpretieren kann, dass.
Also, wenn du irgendwo was reininterpretieren kannst, ja.
Na, wir haben den Trainer auch kürzlich beim Training angesprochen. Man darf jetzt auch mal wieder zum Training und ein bisschen zuschauen und auch mit dem Trainer sprechen. Und da haben wir auch explizit Scheffler angesprochen und da hat er aber so ein bisschen orakelt. Gerade im Sturm würde er keine Stammplatzgarantien aussprechen, weil man dann doch öfter mal wechselt, als jetzt zum Beispiel in der Innenverteidigung oder in der Abwehr, wo man dann doch eher so eingespielte Kette hat und ließ er sich auch nicht so recht locken. Also was mit Scheffler ist, ob der jetzt hinter, vor, neben Schuranov steht, war da nicht so ganz rauszuhören.
Ja, ich hinter Schuranov würde ich sofort sagen, aber vielleicht auch noch hinter ein, zwei anderen. Das ist dann wieder überraschend. Oder drei anderen. Ist es, was sagst du dazu, Flo? Hast du eine Meinung zu dieser Sturmbesetzung von Samstag? Schuranov, Hack. Und glaubst du, das ist die für den Start in die zweite Liga auch?
Kann man, ich weiß nicht, wie weit Felix Lohkämper ist, weil der ja dann doch auch gleich, also jenseits des Tores, also halt auch nochmal eine andere Dynamik mitbringt,
ja.
Die vielleicht auch fürs Spiel und für die tiefen Bälle aus der Raute raus durchaus eine Option wäre. Also das kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert. Sonst, also ich sehe Manuel Scheffer einfach auch in der ganzen Saison nicht als derjenige, der dieselbe Startelfquote hat wie letztes Jahr, wo er ja eigentlich, wenn er fit war, immer Startelf war. Aber da ist halt Erik Schuranov durchaus jetzt derjenige, der für mich auch eher der ist, der gesetzt ist, weil der halt einfach wirklich aus dem Nichts seine Tore macht.
Ja.
So muss ja dann gegen 60 auch so gewesen sein, dass er plötzlich da auftaucht und der Torwart selber ganz, also so, habe ich gesehen, es sah so aus, als wäre der Torwart selber überrascht, wo dieser Elfer da plötzlich herkommt und dann das Ding reinmacht.
Ja. Also, ähnliches Tor ja schon in Innsbruck erzielt. Ja. Auch,
also,
ja.
Hat auch halt schön einfach
vorbereitet wieder, ne? Von Kraus muss man auch sagen.
Ja, also
auch offensiv immer besser. Ja.
Mhm. Ja, also er hat halt, also Schuranov bringt halt einfach, ja, so was, also das, ein Gespür für die gefährlichen Räume mit. Also das ist da, das haben die anderen einfach nicht. Also das ist ein richtiger, also ganz klassisch, um mal Klischee und Phrasenschweinspruch rauszuholen,
yeah. Halt
wirklich so ein richtig klassischer Torjäger. Und das, wenn du den auf dem Platz haben kannst, dann musst du ihn auch aufstellen. Also das, ja, die Elf hinten drauf ist gar nicht so verkehrt, weil da gab es nochmal jemanden, der manchmal auch nicht so wahnsinnig viel auffällig war, aber halt wusste, wo und wie.
Rucksack.
Ja, den hält er aus.
Okay, der neue Marek Mintal.
Das hast jetzt du gesagt.
In besser.
Ja, ich finde, er macht auch einen sehr beweglichen Eindruck. Ne? Das ist, glaube ich, das, was ihn von Scheffler vielleicht ein bisschen abhebt noch, dass er quirliger und beweglicher ist. Scheffler ist dann halt doch eher ein robuster Stürmer.
Das ist sehr freundlich ausgedrückt.
Ja.
Ja.
Wenn man zu mir eher komisch. Robust sagen also, würde ich das als Kompliment nehmen.
Der robuste Diekmeyer.
Ja. Ich weiß nicht, ob Scheffler so in die Art von Fußball passt unbedingt, die sich Klaus vorstellt für die Saison. Also ob da will ich nicht Schuranov und noch ein zweiter schneller, ob es jetzt Hack oder Lohkämper ist, prädestinierter ist.
Ja, aber hat sich daran was verändert? Weil ich meine, vor der letzten Saison wollten sie Scheffler unbedingt haben und da hat er dann sehr gut gepasst. Also ist dann
ja, aber auch nur am Anfang und In der Rückrunde hat sich ja der Fußball dann ja auch irgendwo verändert. Und dann war ja auch für Scheffler zusehends weniger Platz, also auch nach seiner Verletzung. Hat man, glaube ich, auch schon mal thematisiert.
Ja, okay. Das heißt, keine Verwendung mehr. Aber er kann Marc Reiter ersetzen in der Schlussphase eines Spiels und dann
genau,
muss nicht immer Innenverteidiger da vorne herumhüpfen und versuchen, noch den Ausgleich zu köpfeln. Ja, okay. Sonst noch irgendwas zu dieser Stürmer-Dings? Also die beiden Mannschaftsteile, finde ich, machen schon Hoffnung, ne? Also Mittelfeld und Angriff.
Also die müssen halt immer vier schießen, dann kann man hinten drei reinkriegen.
Ja, okay. Das ist doch
ein Plan.
Ja, finde ich auch. Könnte eine lustige Saison werden. Du hast Robert Klaus getroffen letzte Woche, nicht nur nach dem Training kurz angesprochen, sondern auch zum Interview.
Face to face.
Das
ja, ganz neues Gefühl.
Dienstag in Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung erscheint. Wir haben ein paar Sonderseiten zum Zweitligastart. Und wie war der denn so? Ja, ich bin ja Fan, aber dafür wäre ich oft verspottet.
Ging ein bisschen holprig los, das Ganze, weil er sich treffen wollte am Max-Morlock-Platz auf den Stufen, weil das Wetter ja so schön war und wollten ursprünglich in den Stuhlfahrtstuben und dann meinte er doch, setzen wir uns lieber in Ruhe da hinten hin. Das Problem war, dass da im Minutentakt entweder irgendein Bagger vorbeigefahren ist und dann das Rasenmähen angefangen hat und dann kam noch ein Rasenmäher und dann haben wir nach 10 Minuten dann kapituliert und sind dann doch in den muffigen Presseraum rein, wo es dann zumindest ruhig war. Aber sehr angenehmes Gespräch, der Kollege Lars war auch dabei. Ist dann doch mal, merkt es auch von der ganzen Gesprächsatmosphäre, ist einfach was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt und ein bisschen Mimik und Gestik auch zur Verfügung hat, als wenn man diese ständigen Calls per Telefon oder Zoom hinter sich bringt. Hat er auch selber gesagt, dass das für ihn auch schwierig war und er hasst diese Pressekonferenzen auch vor allem nach den Spielen, wo das ja sehr statisch ist, wo man vorher die Fragen einreicht und er beantwortet sie dann und man kann aber irgendwie keine Kommunikation aufbauen. Das war ganz interessant, also wirklich ein paar nette Sachen erzählt und war ein gutes Gespräch.
Okay. Ja. Hast du ihn jetzt schon mal persönlich getroffen, Flo? Oder
nee, noch nicht.
Über Zahlen austauscht? Und
das kommt sicherlich dann irgendwann mal.
Ja.
Aber bisher nicht. Ich habe gestern mit Christian Fjell gesprochen. Das war schon sehr schön.
Obwohl er ein großer Fan von dir ist, Robert Klaus, ne?
Das weißt du ja. Ich hab's vernommen, dass er hat mir auch einmal eine E-Mail geschrieben, wo er gesagt hat, die Analyse der Derby-Niederlage war toll.
War dann ganz erschüttert, dass du kein Journalist bist.
Und dass stattdessen dann halt wir.
Hat uns immer für Lehrer gehalten bis noch.
Mich für einen Pappaufsteller. Aber ja, das wird schön. Da könnt ihr dann ein Tonbandgerät mitlaufen lassen vielleicht. Das könnte man dann auch als Interview veröffentlichen oder als Gespräch in den Zeitungen. Aber
übrigens ganz, ganz interessant, noch ein bisschen Spoilern vom Interview, auch nochmal auf diese legendäre Pressekonferenz zu sprechen gekommen. Da habe ich ihn gefragt, ob er denn nochmal über asymmetrische Linksverteidiger dozieren würde in der PK. Und hat er gesagt, ja, würde er auf jeden Fall inhaltlich. Er würde es das nächste Mal nur ankündigen vorher, dass jeder weiß, was jetzt kommt. Und dann kann man entweder weghören oder sich drin wiederfinden, ist dann ihm egal, aber dann ist keiner überrascht und dann hat er das Gefühl, dann würde das auch nicht solche Wellen geschlagen haben, wenn er das vielleicht vorher
das finde ich sehr
etwas
gut.
vorgewarnt hätte, die Menschen.
Das heißt, wir fragen
aber
mindestens.
Inhaltlich bleibt er dabei. Alles gut.
Wir fragen mindestens einmal nach dem Matchplan in dieser Saison. Das ist jetzt hiermit als Challenge accepted.
Festgestellt, dass die Italiener bei der EM ja auch mit asymmetrischen Linksverteidigern gespielt haben. Also
das ist mir natürlich schon am ersten Spieltag aufgefallen. Stimmt es, Flo?
Das stimmt, ja. Aber das war, also,
bis war zur Verletzung auch so, zumindest von.
Ja, genau. Ist ja auch so ein bisschen ein Hybridsystem gewesen, das dann immer mal wieder in die Dreierkette gerutscht ist und mit der Viererkette. Es war ja durchaus, also das habe ich schon getwittert, das ist für mich halt eigentlich auch die einzige Mannschaft bei der EM gewesen, die gespielt hat wie eine Vereinsmannschaft.
Ja. Und auch das hat Klaus im Interview gesagt. Ich habe langsam das Gefühl, ihr sprecht euch davon.
Eine Person.
Unheimlich.
Eine Person. Ja. Sollten mal Videos anmachen hier. Dann.
Ja. Also ein bisschen, England würde ich so ein bisschen auch noch einbauen, weil die halt so ganz zynisch, wie so eine zynische Jose Mourinho-Mannschaft gespielt haben. Aber so also richtig Vereinsmannschaft auch mit Drive nach vorne und so weiter, das war schon Italien, also von daher. Deshalb war ich auch im Gegensatz zu euch beiden auch im Finale für Italien.
Ja, ein sehr unverdienter Europameister, aber naja, gut. Großartig fand ich, dass die Engländer ihr Elfmeter ihre Elfmeter-Komödie diesmal nochmal auf die Spitze getrieben haben, indem sie die beiden erst Sekunden vor dem Elfmeterschießen einwechseln, die dann scheitern. Das war nochmal neues Level an Scheitern. Also herzlichen Glückwunsch nach England.
Das Spannende ist ja, als jemand, der das so Forschung und Daten dazu
ich weiß, was du sagen willst, hat mir ja mein Freund Axel gesagt, eigentlich haben sie alles richtig gemacht.
Genau. Ne? Ja. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht. Man muss möglichst junge Leute schießen lassen, weil die noch keine Versagenserfahrungen abgespeichert haben. Mhm. Man muss möglichst Spieler schießen lassen, die nicht müde sind. Also es ist eigentlich alles, aber sie haben halt der entscheidende Nachteil, der nicht wegzumachen ist, ist halt,
wenn sind's Engländer.
Erstens, das ist tatsächlich auch erforscht.
Da ist es vollkommen wurscht, wie alt oder wie jung du bist, du wirst irgendwann vom Punkt scheitern.
Und wenn du als zweites schießt, im Elfmeterschießen, hast halt nur 40%ige Siegwahrscheinlichkeit.
Ja, okay.
Also, wer anfängt, hat 60%. Obwohl natürlich der erste gleich gehalten worden ist. Also.
Ja, und vor allem Maguire dann den ersten der Engländer so schießt, als hätten sie seit fünf Jahren
der
nur...
Zweite.
Der zweite?
Ah, okay. Das war der zweite. Kane war der erste. Aber der den so schießt, dass die Kamera kaputt geht.
Ja, und dass man sich denkt, boah, die haben was vor in diesem Elfmeterschießen und hatten sie ja auch. Hat euch diese Europameisterschaft gefallen eigentlich? Die Frage darf man ja in einem Fußball-Podcast, auch wenn es um den ersten FC Nürnberg geht, durchaus mal stellen.
Leider ja.
Ja.
Also sportlich ja, alles außenrum. Fand ich katastrophal, ganz ehrlich. Also das ist die beschissenste Idee, die man überhaupt haben konnte. In diesen Zeiten noch viel mehr. Aber auch so, man hat es ja dann auch an so Dingen gesehen, dass die von den sechs Mannschaften, die alles daheim hatten in der Vorrunde, da waren die vier Halbfinalisten dabei. Ja. Also vielleicht war ein bisschen Reisestrapazen tatsächlich doch mit drin. Also das ist einfach keine gute Idee, jenseits dessen, dass viel Berichterstattung übers Gastgeberland natürlich auch immer spannend ist, und wenn es keins gibt, fällt das weg. Pandemiebedingt ist das natürlich noch eine viel blödsinnigere Idee gewesen, als es sowieso war. Also die Begleitumstände und alles und einmal volle Stadion und einmal nur 15.000 Zuschauer oder so, das fand ich alles ziemlich nervig, aber sportlich fand ich es ziemlich unterhaltsam. Und es ist natürlich Nationalmannschaftsfußball, da dürfen wir uns nichts vormachen, der ist inzwischen ganz weit weg von Spitzenfußball eigentlich. Also das hat die hätten alle gegen große Vereinsmannschaften, wahrscheinlich sogar gegen mittlere Vereinsmannschaften überhaupt keine Chance.
Das hat Robert Klaus auch nochmal gesagt im Trainingslager, dass ich glaube, das darf man nicht zitieren. Sagen wir es so, es böte sich an bei so einem großen Turnier, hat irgendjemand irgendwann mal gesagt, möglichst große Blöcke von erfolgreichen Vereinsmannschaften, so sich das denn umsetzen lässt, spielen zu lassen für die Nationalmannschaft.
Ja, und ich würde mich dazu hinreißen lassen, dass wahrscheinlich sogar der erste FC Nürnberg aus der Gruppe rausgekommen wäre.
Das würde ich sehr gerne mal. Ja, aus der Todesgruppe.
Ja. Egal aus welcher. Weil du einfach so viele Automatismen hast und so viel besser eingespielt bist, dass du wahrscheinlich irgendwie zumindest mit vier Punkten Dritter wirst und dann rauskommst. Also, und
Gott sei Dank lässt sich das nie nachprüfen.
Ja, aber bei Bundesligisten bin ich mir ziemlich sicher. Also, da ist einfach der Niveauunterschied ist inzwischen so eklatant zwischen Nationalmannschaftsfußball und Vereinsfußball, dass es sich, das muss man auch dazu sagen, ne? Das heißt nicht, dass es nicht unterhaltsam ist, weil, also.
Ja, der erste FC Nürnberg ist ja auch unterhaltsam.
Ja, Bezirksliga-Fußball ist auch sehr unterhaltsam. So ist es nicht. Also Fußball ist immer unterhaltsam, es sei denn, es geht halt mal daneben und es ist stinklangweilig. Wahrscheinlich ist es sogar eher langweilig, wenn die ganz Guten auf weniger Gute treffen. Aber an sich ist es schon so, dass die Qualität inzwischen einfach nimmer gegeben ist bei den Nationalmannschaften, weil die großen Spieler halt dann doch in den Vereinen zusammenspielen.
Ja, trotzdem. Also das glaube ich im Leben nicht, dass der erste FC Nürnberg in dieser Gruppe vier Punkte geholt hätte. Uli?
Glaubst du? Wie ich die EM fand?
Ja, erstmal deswegen, glaubst du wirklich, dass der erste FC Nürnberg gegen Kylian Mbappé das eine Obwohl,
gab ja damals schon. Der hat gegen den haben wir schon mal ausgeschaltet.
Den haben wir schon mal ausgeschaltet.
Okay, gut, dann nehme ich alles zurück. Wie fandest du die EM, Uli?
Ich muss gestehen, ich wollte ja wirklich alles blöd finden. Mhm. Also ich fand es überhaupt keine gute Idee und war ja dann akkreditiert, weil ihr das alle verpennt habt.
Ja, oder weil wir es blöd fanden und konsequent waren.
Genau, und dann bin ich ja nach München gefahren und da muss ich gestehen, ach, dann habe ich einen schönen Rucksack geschenkt bekommen und einen Handventilator und ich bin ja so einfach strukturiert und dann fand ich es doch wieder toll.
Also, einen Handventilator?
Ja, von der UEFA.
Okay.
So ein Fußballform, wo so ein Männchen drauf sitzt und kann man am Laptop anschließen und dann macht es frische Luft und mit sowas kann man mich halt begeistern.
Also, kaufen nennt man das. Ja, eben, ja, kaufen genau. Nennt man das. Ja. Okay.
Aber dann so im Stadion zu sitzen und auch wieder mit Zuschauern erstmals, auch wenn es nicht viele waren, aber ich, ja, muss gestehen, es hat mich dann doch wieder irgendwie gepackt. Also, man kann da nicht aus seiner Haut, also das große Ganze sehe ich nach wie vor sehr, sehr kritisch und sehr skeptisch.
Aber solange es Handventilatoren gibt.
In meiner kleinen Welt mit Handventilatoren und einen schönen Platz in der Allianz Arena, fand ich es dann doch irgendwie wieder ganz nett.
Da würde ich jetzt sehr darauf plädieren, dass sich der Verlag Nürnberger Presse nächstes Jahr nach Katar schickt. Das würde mich sehr interessieren, wie die Berichterstattung ausschaut, wenn du dann Goldbarren bekommst statt Handventilatoren. Das
Compliance wird überbewertet.
Ja. Alter, ich würde die Petition zur Dienstreise würde ich unterschreiben. Uli Dickmeier nach Katar 2022.
Aber zumindest hätte ich da schon den Handventilator, den ich dringend brauchen könnte. Ja.
Okay, also schöne Europameisterschaft. Fand ich nämlich tatsächlich auch alles. War großer Bullshit. Rumfliegen. Fans, ja, egal. Wie kommen wir jetzt zum 1. FC Nürnberg zurück? Zum Gruppenzweiten der Todesgruppe? Gar nicht, ne? Wir gehen jetzt gleich zu U21 über, weil die haben wir auch irgendwann mal gestreift in unserem 20-minütigen Ausflug ins Nichts. Christian Fiel, Florian Zenger hat mir am Samstag eine WhatsApp, darf ich die vorlesen? Florian?
Ja, darfst du.
Ja, darf ich. Okay, ich muss sie suchen, weil mir Wolfgang Lars gerade, warum auch immer, ein Bild von Dieter Hecking und Olaf Rebbe geschickt hat, auf dem sie so schauen, als würden sie gerade diesen Podcast hören. Aber wie sympathisch kann man sein? Christian Fiel, ja. So super. Wolfgang Lars war auch schon begeistert, als er ihn kennengelernt hat, dass das so ein netter Mensch ist, der aufs Duzen besteht. Und ja, der neue Trainer der U21, ein Strahlemann.
Wer aufs Duzen besteht, den finde ich sowieso sympathisch, weil das ist das Einzige, was ich mir aus meiner Berliner Vergangenheit tatsächlich mitgenommen habe. Also das ist auch das Erste, was ich meinen Schülern, sobald sie fertig sind, sag.
Duzen.
Sagt bitte Flo, der Herr Zenger ist nur der Lehrer. Das ist mir auch immer wichtig. Das ist schon sehr angenehm, wenn sich jemand sofort duzen lässt, aber auch, also es waren dann auch so die kleinen Momente. Er hat sich entschuldigt dafür, dass er nicht sofort da war, weil er eben mit Linus Rosenlöcher noch 5 Minuten schon über sein Eigentor sprechen wollte, weil der ein bisschen niedergeschlagen war und dann saßen die beiden da im Mittelkreis und er hat sich also die Zeit für diesen Spieler, der ja eigentlich nicht mal sein Spieler ist, weil er ja Profi ist, Zeit genommen, hat mit dem nochmal gesprochen, hat er gemeint, ja, der Linus ist so ehrgeizig, das ist klar, dass das den beschäftigt und hat ihm dann gleich gesagt, ja, das hat jeder von uns schon mal gemacht. Also er hat es gleich sehr, sehr schön eingeordnet und war gleich sehr menschlich und auch so vom ganzen Miteinander und vom Sprechen her und so, also sehr, 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 sehr sympathisch und dazu ist seine Fußballidee halt auch noch sehr schön, nämlich sehr spanisch, sehr dominant und das hat in der ersten Halbzeit hat es auch ganz gut geklappt, jenseits von ein paar individuellen Fehlern im Aufbau, in der zweiten dann aber weniger, da sind sie dann auch weniger vors Tor gekommen.
Okay. In Dresden war das damals auch alles sehr schön anzusehen, wenn ich mich recht entsinne, aber nicht so wirklich erfolgreich, ne?
War danach aber nicht besser.
War danach nicht besser, das stimmt. Allerdings, das ist ein Argument. Ja, was erwartest du von der U21 in diesem Jahr? Ich glaube, niemand wurde im Trainingslager mal wieder nach einem Drittliga-Aufstieg gefragt.
Ja, nee. Ich glaube, da muss man auch mal realistisch bleiben. Du hast Bayreuth, du hast Schweinfurt, du hast du hast Bayern 2, du hast Unterhaching mit Sandro Wagner als Trainer, was ich überragend finde.
Echt? Weil?
Ja. Weil ich das einfach sehen will, weil ich meine, ich fand ihn jetzt als Co-Kommentator relativ sympathisch. Mhm. Als Spieler fand ich ihn immer mega unsympathisch. Und fand's, würde jetzt gerne halt einfach mal sehen, wie das sich jetzt so fachlich dann auswirkt, wenn er mal trainieren muss oder darf. Ich finde es, aber das sind alles Mannschaften, die oben ran riechen. Ich kann mir, wir haben es gestern sind so ein bisschen durchgegangen. Das sind noch ein paar andere Mannschaften, die relativ gut aussehen, unter anderem auch, das ist jetzt etwas überraschend, aber der TSV Albstadt. Aha. Die werden nicht aufsteigen, aber die werden, denke ich, auch wieder eine ganz gute Runde spielen. Das ist dann Philipp Halas zum Beispiel jetzt und Leon Heinze, also so ein paar alte Nürnberger Jugendspieler, die jetzt da spielen. Also das kann ich mir zum Beispiel
internationales auch Sprungbrett.
Genau. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass man da vom Aufstieg in irgendeiner Form reden kann, weil da einfach andere Mannschaften drin sind, die deutlich weiter nach oben schauen und mehr Ambitionen haben. Und da muss man dann auch realistisch bleiben, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist, auch weil der Kader natürlich komplett neu zusammengewürfelt ist. Es werden, glaube ich, relativ häufig Spieler von oben runterkommen, was ja auch immer so ein bisschen
störend ist.
Ja, na, störend würde ich nicht sagen, aber es behindert halt an manchen Stellen einfach die Findung oder die Mechanismen, die Automatismen. Und das ist halt dann einfach, aber da haben wir Christian Fehl auch gleich darauf angesprochen, der meint, das ist halt das Los der zweiten Mannschaft, das gehört dazu. Dafür haben die Spieler, die ja nach unten kommen, ja auch gehörige Qualität. Also ich meine, das waren gestern ja mit, neben Rosenlöcher waren das ja auch noch Knote, Schufer, Latteier und de facto auch noch Schleimer, auch wenn der nicht mehr zum Profikader gehört.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ich glaube, Benas Schatkus hat offiziell auch einen Profivertrag, also auch wenn der nie im Profikader war. Also
Wettbewerbsverzerrung.
Die sind ja alle unter 23, also dürfen die ja.
Okay. Uli, steigt die Spielverlängerung bei Reut auf?
Davon gehe ich doch mal schwer aus.
Das ist schwer aus, oder?
Souveräner Auftaktsieg, 4-0.
Gegen? Weiß nicht, ne?
Diese Regionalliga.
Jetzt sind wir aber auch schon.
Lech am Rhein. Ne?
Ah, Lech.
Rein am Lech, andersrum.
Rein am Lech.
Aber ich auch noch mit dem, ja, stimmt. So bestätigendes. Na klar, Lech am Rhein. Okay.
Die größte Überraschung in dem Spiel war, dass es sind 4 Tore und Ivan Knežević hat keins geschossen.
Der immer noch in Bayreuth?
Der ist ja immer noch in Bayreuth.
Wie alt ist der denn inzwischen?
28.
Och, geht ja noch.
Ja, und ist, kann ich mich noch erinnern, dass irgendwie Michael Kölner da dann auch dran beteiligt war, dass der nach Bayreuth dann ist und da irgendwie auch Ausbildung damals gekriegt hat, nachdem es in Nürnberg nicht ganz geklappt hat.
Publikumsliebling in Bayreuth.
Ja, also verständlicherweise ist ja auch eigentlich, also ist auch wirklich ein Spieler, der, wenn er nicht zu den falschen Zeiten dann halt dann doch mal unterwegs war, der hätte es also auch als Profi schaffen können, aber der hat sich halt im Gegensatz zu manchen anderen blonden, jungen Profis oder jungen Spielern, mit denen er zu dem Zeitpunkt unterwegs war, halt nicht leisten können, wegzugehen und Fußball zu spielen.
Du sprichst in Rätseln. Jetzt sag, wer der blonde Jungprofi.
Ja, da gab es ja zwei, die da auch zu der Zeit, die dann auch unter Valerian Ismail ihr Debüt gefeiert haben. Der eine ist jetzt dann in Tokio.
Oh, jetzt fangen wir jetzt schon mit dem Gerch an, oder was?
Ja, genau. Der eine ist in Kaiserslautern und der andere ist in Tokio gerade.
Dingsbums, Herrcher und Teuchert.
Teuchert.
Genau. Ja. Siehste, ich bin in so einer guten Gerchform. Ich werde den vom Uli heute einfach nach einem Drittel der Zeit schon erraten. Aber ja, okay. Also da eher kein Aufstieg, aber schöner Fußball. Lohnt sich also hinzugehen, solange immer
ja,
noch darf.
Ja, geht hin, solange es geht. Es ist wirklich, also sowieso, es ist die Stimmung ist halt einfach auch eine andere. Also da waren, es war dann auch durchaus unterhaltsam, weil vor mir saß Dragoslav Stepanovic, der seinen Enkel angeguckt hat.
Mhm. Wie war der so?
Und den fand ich sehr überzeugend. Ein schönes Spiel von hinten aus der Dreierkette raus, geordnet, immer mal wieder einen tiefen Ball gespielt. Gute Zweikampfführung.
Auf dem unseren Rebbe geht weiter Witz verraten.
Nein, habe ich nicht. Aber es war ganz lustig, weil neben ihm saß Steff Reich und die zwei haben sich unterhalten und es ist im, ja, also war, sie haben mehr aneinander vorbeigeredet. Also Steff Reich war dann auch irgendwann, wusste dann auch irgendwann doch, dass es ein Pflichtspiel war und Dragoslav Stepanovic hat dann seine Frau hat dann teilweise mehr oder weniger gedolmetscht zwischen den beiden.
Das ist sehr schön. Ja, sie haben sozusagen den Podcast hier nachgestellt.
Ja.
Ja. Ja. Aber lustig.
Wenn einer von uns serbischen Akzent hätte, dann wäre es quasi 1:1.
Den übt der Uli bis nächste Woche ein. Das kriegen wir hin. Ja, okay. Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, alles wahrscheinlich, aber irgendwas, liegt euch noch was auf dem Herzen, bevor wir zum Gerch-Comeback kommen? Also der erste FC Nürnberg steigt auf, oder vielleicht auch nicht. Ist die Mehrheitsmeinung hier im Podcast, steigt auf, ist meine. Und die U21, wie gesagt, schöner Fußball. Ja, noch was? Hattet ihr noch eine?
Eigentlich
nicht, ne? Müssen wir noch ein Gerch auflösen? Die gleiche Frage, die ich immer stelle.
Oh Gott, war denn der letzte Cantaluppi?
Ja, Cantaluppi war der letzte.
Okay, dann ist er hiermit aufgelöst, egal ob es schon war oder nicht. Uli, leg los, ich bin sehr gespannt.
Soll ich?
Ja.
Moment, also. Gerch, ein gebürtiger Bamberger, kam von einem oberfränkischen Dorfverein zum ersten FCN. Sein damaliger Trainer sprach ihm nach einigen Kurzeinsätzen allerdings die Bundesliga-Tauglichkeit ab und Gerch wurde in der Winterpause für ein halbes Jahr an einen rheinischen Zweitligisten ausgeliehen. Auch dort konnte sich der Stürmer, durch seine extrem hohen Fußballschuhe, die fast etwas an Bergsteigerstiefel erinnerten, auffielen, nicht durchsetzen und er blieb in 15 Einsätzen torlos. Nach seiner Rückkehr sollte Gerch eigentlich verkauft werden, wurde mangels Interessenten aber zu den Amateuren abgeschoben. Über Einsätze in Freundschaftsspielen arbeitete er sich wieder an den Profikader heran und erzielte in seinem ersten Saisonspiel als Joker gleich ein Tor gegen Eintracht Braunschweig. In der Folge erkämpfte sich Gerch einen Stammplatz und traf am letzten Spieltag sogar zweimal gegen den FC Bayern. Im Jahr darauf galt der pfeilschnelle Mittelstürmer in einer völlig verkorksten Saison als einer der wenigen Lichtblicke. Auch seine 8 Tore konnten den Abstieg aber nicht verhindern. Gerch wechselte zum 1. FC Kaiserslautern, wo er in 70 Spielen 12 Tore erzielte und für Aufsehen sorgte, als er sich beim ersten gemeinsamen Abendessen im Trainingslager ein Weizenbier bestellte, während alle anderen Spieler Wasser tranken. Das bin ich aus Nürnberg so gewohnt, erklärte Gerch seinem irritierten Trainer. Nach einer Saison in Darmstadt zog Gerch weiter nach Österreich, musste seine Profikarriere aber bald wegen Knieproblemen beenden. Der gelernte Energieanlagenelektroniker ließ sich zum Masseur ausbilden, er verdiente sein Geld als Animateur in einem Robinson-Club in Apulien und war als Trainer an einer Fußballschule tätig. Hast du, oder? Später betreute er diverse Amateur- und Jugendmannschaften, unter anderem auch seinen Heimatverein und die Fürther A-Junioren. Zuletzt war Gerch beim Bayerischen Fußballverband als Co-Trainer für Auswahlmannschaften tätig. Rückblickend ist Gerch mit seiner Karriere durchaus zufrieden. Reich bin ich durch den Fußball nicht geworden, aber ich habe gelernt, das Leben zu genießen.
Oh, ich habe
großartige Biografie.
Ja, super, wirklich überragend, aber ich habe keine Ahnung. Und das ist wieder einer, den man wissen müsste, ne?
Ja, schon. Ja.
Du weißt den schon?
Er heißt wie die Badehose auf Englisch.
Was? Ja, das überfordert mich jetzt vollends. Es ist wirklich
nichts verraten.
Wirklich sehr warm.
Ich glaube, mit dem Tipp kann niemand was anfangen.
Das
Weil das eine sehr regionale Bezeichnung der Badehose ist.
Naja, ich habe ja noch eine Woche Zeit, um drüber nachzudenken. Schreib's bitte nicht in die Gruppe. Ja, okay. Ich denke jetzt nach und arbeite noch ein bisschen. Uli geht zum Quiz. Vollkommen verdiente Aufteilung.
Ja,
und
ich
Flo
kann auf dem Laufenden halten, ob wir gewonnen haben nächste Woche.
Flo schaut das Spiel von Kairat Almaty an.
Sehr schön. Ah, siehst du, das haben wir jetzt vergessen. Erzgebirge Aue. Der erste Gegner. Eine Katastrophenvorbereitung offenbar, oder? Du weißt schon mehr.
Ich weiß schon mehr, ja. Ich habe mir aber bisher vor allem mit der Biografie des Trainers auseinandergesetzt.
Der heißt
Alexej Spilewski.
Ja, und offenbar nicht so wirklich geil ankommt, so in Aue und um Aue herum.
Wir wollen halt auch gnadenlos aussortiert. Irgendwie Pascal Testrot ist weg und also ist sehr spannend, ja. Auch natürlich, das müsst ihr aber in Erfahrung bringen, inwiefern der Berührungspunkte mit Robert Klaus hatte, weil die ja zur selben Zeit 5 Jahre in Leipzig waren.
Uli, du gehst zur PK, ne? Hast schon mal eine Frage.
Haben wir das schon ausgemacht?
Ich dachte eigentlich.
Oh, okay.
Aber das ist
in
ja...
In Präsenzveranstaltung erstmals wieder, ne?
Ja.
Am nächsten Freitag. Ich darf wieder hin und Kekse essen.
Kekse essen, ja.
Das ist schön. Und diese Frage stellen, ob es Berührungspunkte ja. Gibt. Ja, aber nicht so wirklich eine coole Vorbereitung.
Nee, also das ist, nee, ich habe jetzt bloß auf dem Schirm habe ich die Niederlage gegen Magdeburg und dann noch eine gegen Wolfsburg und
weil
also,
gegen Wolfsburg jeder verliert gerade, ne? Jeder gewinnt.
Genau, also Aue. Wo man auch
außer Aue.
Das ja. Ist außer Aue.
Ja. Wo ich dazu neige zu sagen, vielleicht war das mit Marc van Bommel doch keine so ganz gute Idee.
Naja.
Das wird sich zeigen, ja.
Es gibt
aber sie
so
haben gegen Bamberg 5-0 gewonnen, also von daher.
Wolfsburg oder Aue?
Aue.
Aha, okay. Würdest du lieber... Ja, bitte, Uli.
Wunderbaren Bogen geschlagen wird zu der Bedeutung von Testspielen in der Vorbereitung.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, super, dann hören wir damit jetzt einfach auf, wenn uns das einmal gelingt, ja. Nicht in komplettem Schwachsinn zu enden dann.
Der erste rote Faden der Kadepp.
Ja, genau. Okay.
Die Keblavi-Klammer ist das, ne?
Ja, genau. Blablavi wäre ich ja auch. Genau, das ist mir
Herr Blablavi.
Herr Blablavi, das ist mir am liebsten. Also, na gut. Ich habe ein Foto machen dürfen im Trainingslager, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ein Mensch wollte sich mit mir, ein sehr netter Mensch, ich habe leider vergessen, nach seinem Namen zu fragen, war begeistert von unserem Podcast und wollte sich mit mir fotografieren, hat er dann auch gemacht. Und dann hat er mir noch ein Video gezeigt, wie Manuel Schäffler die Windschutzscheibe seines Autos signiert, weil er sie kurz zuvor kaputt geschossen hat, was ich auch sehr bezeichnend fand. Also Manuel Schäffler, vielleicht noch nicht so ganz in Form, aber wird noch so. Und jetzt hör mal auf, wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Aue, nach dem Auftaktsieg gegen Aue. Vielen Dank, Uli, vielen Dank, Flo. Bis bald. Tschüss.
Servus.
Ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.